Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Meldungen, sie verbreiteten sich wie ein Lauffeuer am Montag. Ausschreitungen im Norden Kosovos, ethnische Serben, die Soldaten der NATO-Schutztruppe KFOR angreifen und verletzen. Der Konflikt um die Unabhängigkeit des Kosovos, die angespannte Situation im Land zwischen der albanischen Bevölkerungsmehrheit und der serbischen Minderheit, all das ist jetzt wieder im internationalen Fokus. Die USA und die Europäische Union haben die Ausschreitungen und die Gewalttaten scharf verurteilt. Aber die Lage, sie ist und bleibt angespannt. Unsere Korrespondentin Silke Hane fasst nochmal den Stand der Dinge zusammen.
Es ist eine neue Stufe der Eskalation. 30 Soldaten der NATO-geführten KFOR-Truppe sind am Montag in Kosovo verletzt worden. Einige erlitten Knochenbrüche und Verbrennungen. Improvisierte Brandsätze, Flaschen, Steine waren ihnen von serbischen Demonstranten entgegengeflogen. Auf deren Seite gab es laut serbischen Angaben rund 50 verletzte Personen. Auch gestern versammelten sich wieder Demonstranten in der Nähe mehrerer Gemeindeämter im Norden des Kosovo. Und auch die KFOR-Einsatzkräfte waren wieder vor Ort. Sie errichteten Absperrungen, um erneute Ausschreitungen zu verhindern. Das zuständige Kommando in Italien kündigte gestern an, zusätzliche NATO-Soldaten in den Kosovo zu schicken. Laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht es um 700 Soldaten. Ein weiteres Bataillon von Reservekräften sei in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden, damit sie bei Bedarf eingesetzt werden könnten. Hintergrund der jüngsten Ausschreitungen sind Kommunalwahlen vor rund einem Monat. Sie waren nötig geworden, nachdem serbische Beamte und Polizisten Anfang November ihren Dienst in allen kosovarischen Institutionen quittiert hatten. Viele ethnische Serben in Kosovo erkennen die Unabhängigkeit des Landes nach wie vor nicht an. Die Kommunalwahlen waren in der Konsequenz von der ethnisch-serbischen Bevölkerung größtenteils boykottiert worden. Die Wahlbeteiligung hatte bei 3,5% gelegen. Mit der Folge, dass in vier mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnten Gemeinden Kosovo-Albaner zu Bürgermeistern gewählt worden waren. Sie hatten in den letzten Tagen trotz Kritik unter anderem der US-Botschaft in Pristina ihre Ämter antreten wollen. Spezialkräfte der kosovarischen Polizei und die KFOR sollten sie vor serbischen Demonstranten schützen. Eine Lösung der angespannten Lage ist vorerst nicht in Sicht. Die serbische Seite fordert den Rücktritt der Bürgermeister und den Abzug der kosovarischen Spezialpolizei aus dem Norden Kosovos. Dass die kosovarische Regierung darauf eingeht, danach sieht es gerade nicht aus. Das Innenministerium dementierte entsprechende Medienberichte. Derweil überziehen sich Politiker aus Serbien und Kosovo gegenseitig mit Anschuldigungen für die Gewalt. Zuletzt hatten sich Kosovo und Serbien unter EU-Vermittlung darauf verständigt, ihre Beziehungen zu normalisieren. Jetzt dürfte es zunächst darum gehen, die Lage zu deeskalieren.
Silke Hane über die Situation im Kosovo, die weiter brodelt. Auch heute Morgen versammeln sich serbische Demonstranten im Norden des Landes. Die Soldaten der Schutztruppe KFOR richten Metallzäune und Stacheldrahtbarrieren, so berichten es Nachrichtenagenturen. Vordergründig geht es, wie wir eben gehört haben, um die umstrittenen Kommunalwahlen, aber im Hintergrund geht es natürlich um den Konflikt zwischen dem Kosovo, das nach Unabhängigkeit strebt, und Serbien, das das nicht hinnehmen möchte. Es ist ein Konflikt, der Jahrzehnte schwelt und auch historische Ursachen hat, und darüber kann ich jetzt sprechen mit Marie-Janine Kalik. Sie ist Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität München. Schönen guten Morgen, Frau Kalik.
Guten Morgen.
Frau Kalik, ein kurzer Blick vielleicht zurück zu Beginn. Es gab schon in den 80ern, als das Kosovo noch Teil der Sozialistischen Republik Jugoslawien war, es gab damals schon Autonomie- und auch Unabhängigkeitsbestrebungen. Wie stark waren die?
Die waren sehr stark, denn Kosovo war mehrheitlich von Albanern bewohnt, bildete aber eine autonome Provinz innerhalb der Republik Serbien. Die Albaner fühlten sich diskriminiert und haben den Status einer Republik gefordert und auch mehr Rechte. Allerdings hat Serbien dann in einem Zeitalter wachsenden Nationalismus durch Präsident Milosevic, der damals an der Macht war, Ende der 90er Jahre diese Autonomierechte sehr stark eingeschränkt. Und die Albaner haben darauf mit einem Boykott der staatlichen Institutionen reagiert und ihren eigenen Schattenstaat aufgebaut.
Das war Ende der 90er, sagten Sie gerade, oder doch etwas früher?
Ende der 80er Jahre, Entschuldigung, ja.
Anfang der 90er zerfiel ja dann Jugoslawien, wie wir wissen. Auch viele im Kosovo hofften auf Unabhängigkeit, aber das Kosovo sollte eben Teil Serbiens bleiben. Warum klappte das dann nicht in den folgenden Jahren, dass das Kosovo als Teil Serbiens weiter bestehen konnte? Beziehungsweise warum klappte das nicht gut?
Als Jugoslawien auseinanderfiel 1990/91, hat sich Kosovo für unabhängig erklärt, aber die Staatengemeinschaft hat diese Unabhängigkeit zunächst nicht anerkannt. Für die Albaner war es völlig undenkbar, in einem Rest-Jugoslawien oder einem sehr stark von Serbien dominierten Staatsgebilde zu verbleiben, zumal Serbien ja auch Kriege geführt hat in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina und dafür auch von der Staatengemeinschaft mit Sanktionen belegt worden war. Also Kosovo wollte unabhängig werden und vor dem Hintergrund, dass die Staatengemeinschaft das nicht anerkannt hat, ist dann in den Ende der 90er Jahre tatsächlich die Kosovo-Befreiungsorganisation in Erscheinung getreten mit terroristischen Aktionen gegen serbische Sicherheitskräfte, die daraufhin mit massiver Gewalt reagiert haben. Das eskalierte dann zum Krieg und bildete auch den Anlass, 1999 für die NATO mit Luftangriffen zu intervenieren zugunsten der bedrohten albanischen Bevölkerung.
Das heißt, wir haben durchaus ein kontinuierliches Unabhängigkeitsstreben, aber in den 90ern eben ein Kosovo, der immer noch Teil Serbiens war. Das heißt, es kam dann, wie Sie es gerade auch skizziert haben, ja zur Eskalation eben zwischen dem Kosovo und auch Serbien. Es kam zum Krieg 98, der wurde dann 99 beendet. Wie wirkt dieser Krieg nach bis heute zwischen beiden Ländern?
Also der Krieg wirkt zum einen auf völkerrechtlicher Ebene nach, denn der Krieg ist mit einer Art Kompromiss zu Ende gegangen. Das Völkerrecht ist ja nicht ganz eindeutig, weil es einerseits das Selbstbestimmungsrecht der Völker garantiert, worauf sich die Albaner berufen haben und immer noch berufen, und auf der anderen Seite aber auch die Souveränität und territoriale Integrität von Staaten schützt, worauf sich Serbien beruft. Und diese beiden Prinzipien sind in der Resolution 1244, die NATO-Intervention beendet hat, aufgenommen worden. Und diese Resolution ist immer noch in Kraft, sodass sich eigentlich beide Seiten auf dieses widersprüchliche Völkerrecht berufen können. Die Albaner haben sich ja, Kosovo hat sich 2008 unilateral für unabhängig erklärt, was Serbien bis heute nicht anerkennt und auch viele andere Staaten nicht, Russland, China, auch 5 EU-Staaten nicht. Und das ist sozusagen eine Nachwirkung, die bis heute hinter diesem Statusproblem steht. Aber abgesehen davon gibt es viele praktische Probleme. Die Kriegsverbrechen sind nur unzureichend aufgearbeitet. Die gab es von beiden Seiten, von serbischer Seite, aber auch von albanischer. Es hat viele Jahre gedauert, 20 Jahre nach Kriegsende, bis in Brüssel in Den Haag ein internationales Tribunal sich auch mit den von albanischer Seite begangenen Kriegsverbrechen beschäftigt. Da steht jetzt ein ehemaliger UÇK-Führer und Präsident des Kosovo vor Gericht, Hashim Thaçi. Und in gewisser Weise haben sich die Rollen jetzt umgedreht, denn heute sind es die Serben, die sich diskriminiert fühlen und die mehr Autonomie fordern, die ihnen im Grunde genommen auch schon zugestanden wurde, aber nie realisiert wurde.
Die mehr Autonomie im Norden des Kosovo fordern. Damit sind wir ja in gewisser Weise auch schon beim Jetzt. Es gibt aktuell die Zusammenstöße. Wir haben es eben in dem Bericht gehört. Vor kurzem gab es noch Streit um serbische Nummernschilder, die das Kosovo nicht akzeptieren und anerkennen wollte. Es gibt auch noch viele andere Beispiele. Also wir sehen immer wieder ein Aufflammen von zumindest Eskalation. Welche Rolle spielen hier der serbische Staatschef Vucic und der kosovarische Premier Kurti?
Ja, beide versuchen mit nationalistischen Parolen diesen Konflikt zu instrumentalisieren und zur populistischen Mobilisierung auszunutzen, zum eigenen Machterhalt. Da stehen also die Zeichen nicht auf Entspannung, sondern eher auf Verschärfung des Konflikts. Man muss aber sehen, dass hinter dem durchaus auch legitime Interessen stehen und auch durchaus auf beiden Seiten. Denn es ist natürlich ein legitimes Interesse der Serben im Nordkosovo, sich auch selbst verwalten zu dürfen, was ihnen schon vor über 10 Jahren versprochen wurde, aber nie umgesetzt wurde. Und es ist auf der anderen Seite aber auch sehr verständlich, dass die Kosovo-Regierung sehr große Sorgen hat, dass diese Rechte missbraucht werden könnten und dass im Kosovo eine Art Bosnien-Szenario entstehen könnte, dass sich also diese Nordregion dann verselbstständigt und zum Zerfall dieses ohnehin sehr kleinen Staates des Kosovo führen könnte.
Das heißt, die Regierung des Kosovos blockiert oder unterstützt zumindest bisher nicht diesen Zusammenschluss der serbischen gemeint, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Schauen wir nochmal kurz auf die EU-Vermittlung, die es ja auch gibt. Es wurde sogar ein Abkommen ausgehandelt vor kurzem unter EU-Vermittlung eben mit Blick auf Serbien und Kosovo. Das soll die Beziehungen normalisieren. Ist dieses Abkommen ein Weg, um den Konflikt nachhaltig zu entschärfen?
Ich denke, das ist im Grunde ein guter Vorschlag, das ist nämlich ein sehr pragmatischer Vorschlag. Der hat ein Modell im Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in den 70er Jahren im Rahmen der Ostpolitik und besagt im Kern, dass Serbien den Staat Kosovo de facto anerkennen soll, allerdings nicht völkerrechtlich, nur staatsrechtlich, was bedeutet, dass die beiden Länder normale Beziehungen aufbauen könnten, dass auch Serbien Kosovo nicht mehr blockiert, wenn es in die internationalen Organisationen aufgenommen werden will. Und dass man diplomatische Beziehungen aufnimmt und so weiter. Das ist ein sehr pragmatischer Vorschlag, aber wie immer liegt der Teufel im Detail. Und da geht es eben gerade um diese Selbstverwaltung der serbischen Gemeinden im Norden, die Kosovo zwar pro forma anerkannt hat, aber bei der Umsetzung gibt es widersprüchliche Interpretationen, weil die Serben einfach mehr verlangen, als die Kosovo-Regierung bereit ist zuzugestehen.
Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist wieder einmal gewaltsam eskaliert. Wir haben über die historischen Hintergründe gesprochen mit Marie-Janine Kalik, Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität München. Besten Dank, Frau Kalik, und Ihnen noch einen guten Tag.
Sehr gerne.